Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus 2. Mose Kapitel 17, die Verse 1 folgende. Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sin weiter ihre Tagesreise, wie ihnen der Herr befahl, und sie lagerten sich in Rephidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Und sie haderten mit Mose und sprachen: Gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen: Was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen: Warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Mose schrie zum Herrn und sprach: Was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Der Herr sprach zu ihm: Tritt hin vor das Volk und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen auf dem Fels am Horeb, da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Da nannte er den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten: Ist der Herr unter uns oder nicht? Es ist eigentlich unfassbar, was sich die Israeliten während ihrer Wanderung durch die Wüste alles so leisteten. Hätte Gott uns nicht einen kleinen Einblick gewährt in die Verderbtheit unseres eigenen Herzens, dann könnten wir jetzt empört reagieren. Wie kann man nur so undankbar und so ungläubig sein? Da hatte Gott gerade angefangen, das Manna-Wunder unter ihnen zu wirken, wodurch er sie täglich mit der nötigen Nahrung versorgte. Und schon fingen sie wieder an zu murren. Und zwar in einer Weise, dass Mose befürchten musste, von ihnen gesteinigt zu werden. Das Geschehen spielte sich in Rephidim ab, kaum eine Tagereise vom Berg Horeb entfernt. Der Berg Horeb, das ist der Berg Sinai. Und als sie dort ankamen, stellten sie fest, dass diese Gegend nicht dazu geeignet war, sie mit Wasser zu versorgen. Rabbi Hirsch weist aufgrund des hebräischen Textes darauf hin, dass sie noch keinen akuten Wassermangel hatten, sondern lediglich angesichts der örtlichen Verhältnisse befürchteten, dass das Wasser ihnen bald ausgehen würde. Wir alle kennen solche Situationen aus unserem eigenen Leben. Da haben wir im Augenblick noch genug. Es reicht vollkommen aus. Aber wir machen uns Sorgen um die Zukunft. Wie wird es werden? Wie der Herr Jesus sagt in seiner Sorgenpredigt: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Womit sollen wir uns kleiden? Und dagegen hilft eigentlich nur die Medizin des Wortes Gottes, die Medizin seiner kostbaren Verheißungen, die er uns in der Bibel gegeben hat. Werden wir dennoch hin und wieder schwach im Glauben, so ist das eine Sache. Eine andere aber ist es, wenn wir anfangen, uns in bösartiger Weise gegen Gott aufzulehnen. Und das taten hier die Israeliten. Der Hebräerbrief spricht in diesem Zusammenhang von einem bösen Herzen des Unglaubens. Also sie wurden nicht nur mal schwach im Glauben, waren innerlich angefochten, kamen in innere Not hinein, sondern sie hatten ein böses, ein arges Herz des Unglaubens. Das müssen wir einfach voneinander unterscheiden. Und so lesen wir es ja auch im Neuen Testament. Da haben wir auf der einen Seite die Jünger vor uns, die immer wieder auch angefochten waren in ihrem Glauben, und der Herr Jesus tadelt sie wegen ihres Kleinglaubens. Wo ist euer Glaube? Und sie machten ihm damit mancherlei Not, aber er half ihnen auch immer wieder heraus aus der kritischen Situation, in der sie sich befanden. Sie hatten nicht diesen starken, festen Glauben, den man eigentlich von ihnen erwarten konnte, angesichts der Tatsache, dass sie schon so viel erlebt hatten mit ihrem Meister, mit dem Herrn Jesus. Sie wurden immer wieder schwach im Glauben. Aber auf der anderen Seite haben wir es dann im Neuen Testament zu tun mit diesem hartnäckigen, bösartigen Unglauben der Pharisäer und Schriftgelehrten, der jüdischen Obrigkeit. Wenn sie ein Zeichen vom Himmel forderten, dann nicht aus der Schwachheit ihres Glaubens heraus, sondern aus diesem bösen, argen Herzen des Unglaubens. Sie wollten nicht glauben. Sie wollten nicht, dass dieser, nämlich der Herr Jesus, über sie herrschen sollte. Und selbst als der Herr Jesus von den Toten auferstanden war und somit der Beweis seiner Gottessohnschaft vor ihren Augen gegeben war, wollten sie nicht glauben. Sie ließen sich nicht belehren und sie ließen sich nicht überzeugen. Und es war auch hier die reinste Provokation, eine Herausforderung, eine freche Herausforderung Gottes, wenn die Israeliten sagten: Ist der Herr unter uns oder ist er es nicht? Das ist nicht zu vergleichen, beispielsweise, mit der Herzensnot eines Gideon. Gideon hatte, bevor ihn Gott gebrauchte, im Kampf gegen die Midianiter eine Begegnung mit dem Engel des Herrn. Und in der Begrüßung sagt dieser Engel des Herrn zu Gideon: Gott ist mit dir, du streitbarer Held. Und dann entgegnet Gideon: Wenn Gott wirklich mit uns ist, wo bleiben dann all seine Wunder? Warum geht es uns dann so, wie es uns im Augenblick ergeht? Unsere Väter haben gesagt, der Herr habe sie aus Ägypten herausgeführt, und nun hat der Herr uns verlassen und hat uns in die Hand der Midianiter gegeben. Wo bleibt denn die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte? Und das war mehr ein Herzensschrei, ein Notschrei. Das war nicht dieser böse, freche Unglaube oder eine Versuchung Gottes. Das müssen wir also fein voneinander unterscheiden. Im zweiten Königebuch gibt es ein Beispiel, das war zur Zeit Elisas, ein Beispiel dieses zynischen Unglaubens. Da lesen wir, dass Gott eine Hungersnot über sein Volk kommen ließ. Es war zur Zeit des Königs Joram. Es war eine schreckliche Zeit, eine ganz schlimme Zeit. Und dieser Joram steckte voller Unglauben. Und dann kündigte Elisa, und das ist große Gnade Gottes gewesen, diesem König das Ende der Hungersnot an. Und dann hatte der König einen Offizier, auf den er sich stützte in seiner Schwachheit, in seiner körperlichen Schwachheit. Und da antwortete dieser Offizier: Wie soll das geschehen, selbst wenn Gott, wenn der Herr Fenster am Himmel machen würde? Wie soll das passieren? Wie soll das geschehen? Da haben wir diesen bösartigen Unglauben. Und dann sagt Elisa zu ihm: Du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber du wirst nicht davon essen. Du wirst nicht von dem Brot essen, das Gott seinem Volk wieder geben wird. Und so geschah es dann auch, genauso wie Elisa es prophezeit hatte. Dieser Offizier wurde von der Menge im Tor der Stadt zertreten. Er erlebte das nicht. Das war die Antwort Gottes auf seinen bösartigen, zynischen Unglauben. Also, wir sagen es noch einmal und wir halten es fest, wir unterscheiden zwischen einer Schwachheit im Glauben, wir unterscheiden zwischen einem Herzensschrei, einem Notschrei heraus, aus einer inneren Verzweiflung heraus, die sich letztlich doch klammert an den lebendigen Gott, wie wir es ja auch immer wieder bei Hiob vor uns haben, und dieser bösartigen, zynischen Art, die wir auch hier bei den Israeliten finden. Ist der Herr Gott unter uns oder ist das nicht? Wegen dieses Unglaubens nannte man den Ort Rephidim auch Massa und Meriba, das heißt Versuchung und Hader. Da nannte er den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht? Wenn es hier heißt, dass das Volk mit Mose haderte, dann bedeutet das, dass sie eine vermeintliche oder aber eine wirkliche Rechtsforderung geltend machten. Dasselbe Wort, das hier steht in Vers 2, und sie haderten mit Mose, dasselbe Wort finden wir in 1. Mose, Kapitel 26, Vers 20, als die Philister mit Isaak um einen Brunnen stritten. Es bedeutet also, dass man eine Rechtsforderung, entweder eine vermeintliche oder eine wirkliche, eine tatsächliche Rechtsforderung geltend machte. Und das ist im Grunde genommen immer wieder die eigentliche Wurzel alles bösen Unglaubens. Wir meinen noch, wir hätten irgendwelche Rechte, die wir vor Gott geltend machen könnten. Das ist ein großes Problem. Und das steckt tief in unserem Herzen drin. Nicht immer erkennen wir das so. Auch in unseren Reaktionen, im Umgang mit anderen Menschen überhaupt, in unserem ganzen Verhalten, in unserer Beziehung zu Gott und auch in unserer Beziehung zu anderen Menschen. Wir erkennen das nicht immer, dass unsere falschen Reaktionen, unsere falsche innere Haltung oftmals darauf beruht, dass wir irgendwelche Rechte geltend machen wollen. Natürlich gibt es in unserer Gesellschaft beispielsweise Rechte, die uns zustehen. Wir haben nicht nur Pflichten, wir haben auch Rechte. Aber im geistlichen Sinne haben wir jeden Anspruch auf irgendein Recht Gott gegenüber verloren durch unsere Sünde. Da haben wir nichts mehr zu melden. Wir denken an den älteren Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas 15, der auch ein Recht geltend machen wollte vor seinem Vater. Er hatte so schwer gearbeitet, täglich ging er aufs Feld, arbeitete schwer, mit dem Ziel, dass doch der Vater endlich einmal auch für ihn einen Bock schlachten ließ und er dann ein Fest feiern könnte mit seinen Freunden. Er meinte doch, er habe ein Recht darauf. Wenn man so schwer arbeitet, hat man doch ein Recht darauf, oder nicht? Das ist diese böse Haltung, die ihn im Grunde genommen von seinem Vater entfernte. Daher diese große Distanz zwischen ihm und seinem Vater. Dein Vater begegnet ihm noch freundlich, er geht hinaus, bittet ihn, er möchte doch hereinkommen. Das ist die Güte Gottes, die sich auch solchen Sündern immer wieder naht und sich über sie erbarmen will. Aber achten wir einmal darauf. Es geht ja um uns persönlich. Achten wir einmal auf unser eigenes Herz. Ob das nicht oftmals der Grund dafür ist, dass wir die größten Probleme haben, in unserem Verhältnis zu Gott und auch im Umgang mit anderen Menschen, dass wir unser Recht behaupten, daran festhalten, dass wir es schwer haben, aus Gnade herauszuleben, als solche, die bankrott erklärt haben, die nichts verdient haben, nichts anderes als den Zorn Gottes. Es fällt uns von Natur aus sehr, sehr schwer. Immer wieder meinen wir könnten Gott in die Pflicht nehmen, auch den anderen in die Pflicht nehmen. Und diese Forderungshaltung, die wir dann an den Tag legen, ist der Tod unserer Beziehung zu Gott und auch der Tod unserer Beziehung zum anderen. So haben wir es also hier. Die Israeliten forderten ihr Recht. Du hast uns hier in diese Wüste geführt und jetzt haben wir auch einen Anspruch auf Wasser. Das war ihre innere Haltung. Und das ist oftmals auch unser Problem. Es ist wichtig, dass wir darüber Licht bekommen. Gott will da an die Wurzel unseres Egoismus und an unserer Selbstgerechtigkeit heran. Lassen wir ihn da heran. Das tut weh. Sehr, sehr weh. Darum führt Gott uns solche Wege durch die Wüste, damit das offenbar wird. Wir sind blind dafür von Natur aus. Achten wir einmal darauf. Es ist ganz, ganz entscheidend wichtig. Wenn das nicht geschieht, wenn wir da nicht innerlich in den Zerbruch hineingeführt werden, ist kein Raum für den Heiligen Geist gegeben. Ist der Heilige Geist betrübt. Der Geist Gottes ist der Geist der Gnade. Da kommen wir als elende, arme Sünder leer in uns selbst, um uns mit seiner Gnade füllen zu lassen. Und Gnade ist etwas, was wir nicht verdient haben. Keiner von uns. Das ist es. Nun, Gott begegnet ihnen in lauter Güte und Barmherzigkeit, auch hier wieder, wie schon zuvor, in Mara und dann auch bei der Speisung mit Manna, mit dem Brot vom Himmel. Aber die Situation spitzt sich hier mehr und mehr zu. Das lesen wir in den folgenden Versen. Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen: Warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Mose schrie zum Herrn und sprach: Was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Und dann sendet Gott Mose zusammen mit einigen Ältesten voraus zum Berg Horeb, zum Berg Sinai. Und dort ließ er dann Wasser aus dem Felsen hervorsprudeln. Ich lese uns die Verse 5 und 6. Der Herr sprach zu ihm: Tritt hin vor das Volk und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen auf dem Fels am Horeb, da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Von dort aus floss das Wasser dann durch die Wüste hin zu den Israeliten. Das lesen wir in Psalm 105, Vers 41. Er öffnete den Felsen, da flossen Wasser heraus, dass Bäche liefen in der dürren Wüste. Und dieses Geschehen soll uns jetzt noch ein wenig beschäftigen. Es ist ein Geschehen, auf das auch der Apostel Paulus Bezug nimmt im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 4. Und sie, die Israeliten, haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Paulus deutet den Felsen auf Christus hin. Er erinnert hier nicht nur an die wunderbare Versorgung, die den Israeliten durch Gott zuteil geworden ist, sondern an die geistliche Wirklichkeit, die hinter diesem Felsen steht oder stand, nämlich Christus selbst. Und an die geistliche Bedeutung des Wassers. Pastor Busch erzählt, wie er einmal eine Bibelstunde über diese Geschichte hielt. Und da, so schreibt er, sagte ich schöne und herzbewegende Worte über die Tatsache, dass Gott die Seinen nicht im Stich lässt. Und das ist ja wirklich eine wunderbare Sache. Das ist etwas, was wir alle bestätigen und bezeugen können. Gott hat uns nie im Stich gelassen. Niemals. Keinen Augenblick. Vielleicht sah es manchmal so aus, aber er hat es nie getan. Wir wollen ihm die Ehre geben. Das ist eine wunderbare Wahrheit. Und Pastor Busch fährt fort: Ich war überzeugt, ich hätte sehr gut gesprochen. Aber da kam ein alter, erfahrener Jünger auf mich zu und erklärte mir: In meiner Bibel steht, der geistliche Fels, der nachfolgte, war Christus. Davon habe ich heute Abend bei Ihnen nichts gehört. Nun, Pastor Busch hatte das Eigentliche im Alten Testament noch nicht bemerkt. Das kam später dann erst bei ihm. Der Anstoß wurde ihm wahrscheinlich durch diese Begegnung gegeben, nämlich dass wir hier immer wieder auf Christus hingewiesen werden. Im Alten Testament, das Alte Testament redet überall immer wieder von Christus. So sagt der Herr Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten: Forschet in der Schrift, gemeint ist das Alte Testament, sie ist es, die von mir redet. Das musste Pastor Busch lernen und er lernte das. Und auch wir sollten das lernen. Der Fels ist also, wie Paulus es deutet im 1. Korintherbrief, Christus. Und ich denke, das ist ein sehr schönes, sehr inhaltsreiches Bild, das die Bibel hier gebraucht. Im Lied des Mose kommt dieses Bild immer wieder vor. 5. Mose, Kapitel 32. Dazu einige Verse. Vers 4, er ist ein Fels, seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist recht, treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. Vers 15, als aber Jeschurun, ein Name, ein dichterischer Name für Israel, als aber Jeschurun fett ward und wurde er übermütig. Er ist fett und dick und feist geworden und hat den Gott verworfen, der ihn gemacht hat. Er hat den Fels seines Heils gering geachtet. Und Vers 18, deinen Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen und hast vergessen den Gott, der dich gemacht hat. Verse 30 und 31, wie geht's zu, dass einer 1000 verjagt und zwei sogar 10.000 flüchtig machen? Kommt es nicht daher, dass ihr Fels sie verkauft hat und der Herr sie dahingegeben hat? Denn unserer Feinde Fels ist nicht wie unser Fels. So müssen sie selber urteilen. Der Fels spricht von Beständigkeit und Unveränderlichkeit. Das sind Eigenschaften, die zum Wesen Gottes gehören. Man sagt, er steht wie ein Fels in der Brandung. Das heißt, er steht unerschütterlich fest, lässt sich nicht umwerfen. Und diese Unbeirrbarkeit finden wir bei Jesus, der fest entschlossen war, dem Vater gehorsam zu sein. Nichts konnte ihn davon abhalten, den Weg ans Kreuz zu gehen. Wir lesen im Lukas-Evangelium, er wandte sein Angesicht stracks nach Jerusalem. Hier soll deutlich gemacht werden, dass der Herr Jesus eine feste, entschiedene Haltung dem Willen des Vaters gegenüber einnahm. Niemand konnte ihn davon abhalten. Weder der Versucher in der Wüste, der ihn ja vom Kreuzesweg abhalten wollte, noch seine Jünger, die aus guter, menschlicher Absicht heraus zu ihm sagten, Petrus, Herr, das widerfahre dir nur nicht, als Jesus nämlich seinen Leidensweg ankündigte, seine Passion. Er ließ sich nicht von diesem Weg des Kreuzes abbringen. Er ging unbeirrt diesen Weg. Er machte sein Angesicht, so lesen wir im Propheten Jesaja, hart wie ein Kieselstein. Und so sagt der Liederdichter, wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Wir haben eine Wahrheit, die niemals untergeht. Auch seine Treue uns gegenüber steht unerschütterlich fest. Etwas, was dieses Bild dann weiter zum Ausdruck bringt, ist, dass ein Fels Schutz bietet. Der Adler, der sein Nest hoch oben in einem Felsen baut, ist sicher vor dem Sturm und vor dem Unwetter. Hier sind auch wir sicher vor den Anläufen von Seiten der Finsternis. In unserer Zeit von den mancherlei Gefahren, die uns umgeben. Wer auf einem Felsen steht, der hat festen Boden unter den Füßen. Das ist das Nächste, sodass er nicht wankt. Der Herr Jesus gebraucht dieses Bild, um deutlich zu machen, dass wir in ihm, in dem, was er uns sagt in seinem Wort, ein festes Fundament haben für unser Lebenshaus. Im Schatten eines Felsen können wir erquickende Kühlung auf dem Weg durch die Steinwüste dieser Welt finden, wenn die Hitze der Trübsal uns manchmal unerträglich wird. Das alles haben wir in Christus. Er selbst ist unser Fels. Doch nun wird uns hier ja noch ein besonderes Ereignis erzählt. Mose bekommt von Gott den Auftrag, diesen Felsen zu schlagen, um aus ihm Wasser hervorzubringen. Wir fragen uns, was hat das zu bedeuten? Manche Ausleger haben in dem geschlagenen Felsen ein Bild für den gekreuzigten Christus gesehen. Und ich denke, das ist auch richtig so. Dem können wir uns anschließen. Der Fels ist Christus und der geschlagene Fels ist Christus, der gekreuzigte Messias. Und hier stellt sich uns die Frage, die Paul Gerhardt in einem seiner Lieder in folgende Worte gefasst hat. Wer hat dich so geschlagen, mein Heil, und dich mit Plagen so übel zugerichtet? Und er gibt die Antwort, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget das Elend, das dich schläget, und das betrübte Marterheer. Es waren also unsere Sünden, die unseren Herrn Jesus ans Kreuz geschlagen haben. Es waren meine Sünden, mein sündhaftes Wesen, das ihn dort ans Kreuz gebracht hat. Und ich denke, das ist es, was uns immer wieder kolossal demütigt. Das soll uns wirklich tief beugen vor Gott. Doch dann gibt es noch etwas anderes zu bedenken hier. Mose sollte den Felsen mit seinem Stab schlagen. Es war der Stab Gottes. Es war der Stab, den Gott Mose gegeben hatte. Es war der Stab, mit dem Gott in Ägypten den Nil geschlagen hatte. Und das Wasser hatte sich in Blut verwandelt. Es war dieser Stab, den er erhob am Schilfmeer und dann teilte sich das Wasser. Es war der Stab Gottes. Und das bedeutet doch nichts anderes, als dass Gott selbst diesen Felsen geschlagen hat. Wenn auch hier durch die Hand des Mose. Und genau das ist es, was der Prophet Jesaja geweissagt hat in dem bekannten 53. Kapitel. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Gott selbst hat ihn geschlagen wegen unserer Sünden. Es erging der Zorn Gottes und der Fluch des Gesetzes, das Verdammungsurteil über unseren Herrn stellvertretend für uns. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und nun fließt seit 2000 Jahren vom Kreuz das klare, lebensspendende Wasser des Heiligen Geistes zu uns herab und erfüllt unsere Herzen mit dem Frieden Gottes und mit der Liebe Gottes. Das Kreuz ist die Voraussetzung für die Erhöhung Christi und die Voraussetzung für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das Wasser, das aus dem Felsen strömt, ist ein Bild für den Heiligen Geist, der zu uns gekommen ist, nachdem Christus eine vollkommene Gerechtigkeit bewirkt hatte, alle Forderungen der Heiligkeit Gottes erfüllt, das Gesetz verherrlicht, den Zorn Gottes über die Sünde in seiner ganzen Schärfe getragen und die Macht des Satans und des Todes gebrochen hatte. Nachdem das alles am Kreuz geschehen war, ist er aufgestiegen und hat den Heiligen Geist, das Wasser des Lebens, ausgegossen über Juden und über Heiden. Der geschlagene Fels, an ihn wollen wir denken, wenn wir heute miteinander das Abendmahl feiern. Wir wollen es im Glauben tun und wollen beherzigen, wozu uns der Liederdichter Hiller ermutigt: Trink, ausgezehrte Seele, dich dieses Wassers satt. Du folgest dem Befehle des, der das Leben hat. Es quillt aus dessen Seite, den man am Kreuz verwund. Drum trink auch du noch heute, du trinkst dich ganz gesund. Unser Herr Jesus ruft uns zu: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Amen.